Wir wollen zum Eingang Kapitel 1 aus dem Buch Daniel gemeinsam lesen. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Sinja, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er von den Kindern Israels sowohl von dem königlichen Samen als auch von den vornehmen Jünglinge brächte, an welchen keinerlei Fehl wäre, und schön von Ansehen und unterwiesen in aller Weisheit und kenntnisreich und mit Einsicht begabt, und welche tüchtig wären, im Palaste des Königs zu stehen, und dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehre. Und der König forderte ihnen ein tagtägliches von der Tafelkost des Königs und von dem Weine, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erzöge, und am Ende derselben sollten sie vor dem König stehen. Und es waren unter ihnen von den Kindern Juda Daniel, Hanania, Misael und Asarja. Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen. Und er nannte Daniel Belsatzar und Hanania Sadrach und Misael Mesach und Asarja Abednego. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Weine, den er trank, zu verunreinigen. Und er erbat sich von dem Obersten der Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer. Der Oberste der Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk verordnet hat. Denn warum sollte er sehen, dass eure Angesichter verfallener wären als die der Jünglinge eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Und Daniel sprach zu dem Aufseher, welche der Oberste der Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asarja bestellt hatte: Versuche es doch mit deinen Knechten 10 Tage, und man gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken, und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Und tue mit deinen Knechten nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen besser und völliger an Fleisch als dasjenige aller Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs aßen. Da tat der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichte und Träume. Und am Ende der Tage, nach welchen der König sie zu bringen befohlen hatte, brachte sie der Oberste der Kämmerer von Nebukadnezar, und der König redete mit ihnen. Und unter ihnen wurde keiner gefunden wie Daniel, Hanania, Misael und Asarja, und sie standen vor dem König. Und in allen Sachen einsichtsvoller Weisheit, welche der König von ihnen erfragte, fand er sie 10-mal allen Schriftgelehrten und Beschwörern überlegen, die in seinem ganzen Königreiche waren. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahre des Königs Kores.
Nachdem ich in meinem ersten Vortrag mit dem Thema der Heilsplan Gottes die großen Linien aufgezeigt habe, möchte ich jetzt einen Zyklus von 4 Vorträgen beginnen über den Propheten Daniel. Es wird dann sicherlich nicht ganz so lang, wie das beim Heilsplan der Fall war, denn da haben wir nun wirklich eine Zeitspanne umfasst, die größer war, als die Zeit überhaupt ist. Und außerdem ist heute überraschend unser geistlicher Leiter gekommen. Da muss ich sowieso einige Passagen streichen und fallen lassen. Aber ich möchte einfach, dass wir jetzt diesen Propheten Daniel mal so intensiv am Stück miteinander betrachten. Und dazu wäre es sehr wichtig, wenn Sie für die kommenden drei Vorträge jeweils die Kapitel, die in dem Programm angegeben sind, vorher für sich mal gelesen haben, weil ich dann sicherlich nur nicht immer den gesamten Text werde lesen lassen können. Und dann sind Sie einfach schon mal so ein bisschen besser mit dem Text vertraut und können dann auch besser verstehen, was ich im Einzelnen dann dazu sagen werde. Ich habe mich angefangen, mit dem Propheten Daniel für diese Tage vorbereitend zu beschäftigen im Juni. Und genau an dem Tag, an dem ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, da lautete die Losung: Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Psalm 103, Vers 19. Und der Lehrtext dazu lautete aus Offenbarung 11, Vers 15: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Äon zu Äon. Und als Liedtext war diese schöne Liedstrophe von Philipp Friedrich Hiller angegeben: Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Das war für mich sehr bewegend. Da wollte ich anfangen, so hier für Sie das zu bringen. Und dann kommt in der Losung für mich sozusagen die göttliche, authentische Überschrift und Interpretation für das, was die verdichtete, zusammengefasste Botschaft des Propheten Daniel ist. Und heute Morgen beim Frühstück, Sie haben es ja gehört, die Losung von unserem geistlichen Leiter verlesen aus 2. Mose 15, war es Vers 18: Der Herr ist König immer und ewiglich. Da schließt sich für mich persönlich so ein Kreis, wo Gott das offensichtlich so ganz klar uns sagen will: Er ist König. Karl Barth hat das einmal auch in den Wirren des Zweiten Weltkrieges mit den Worten beschrieben: Es wird regiert. Es wird regiert. In allem Chaos, das wir sehen, in allem schrecklichen Zerfall, den wir sehen, es wird regiert. Das ist die großartige Perspektive, die verdichtete Botschaft des Propheten Daniel. Und alle Begebenheiten und Prophetien im Danielbuch sind eigentlich nur Variationen dieses einen Themas. Gott regiert. Alles wird ihm untertänig. Die Herrscher dieser Welt gehen. Unser Herr kommt. Alles, was wir im Danielbuch lesen, sind Variationen dieses einen Themas. Und nicht umsonst werden circa 105 Verse aus dem Danielbuch im Neuen Testament entweder zitiert oder sonst wie aufgenommen. 105 Verse aus dem Danielbuch im Neuen Testament aufgenommen. Die neutestamentliche Weiterführung der Perspektive des Danielbuches finden wir im Buch der Offenbarung. Und deshalb ist das Danielbuch auch der unverzichtbare Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung. So ein kleines Interna: Ursprünglich wollten wir beide Texte über die Offenbarung machen in diesen Tagen hier. Das war so abgesprochen, also ein paar Texte für ihn, und er hat sich auch dran gehalten. Und als ich dann in der Vorbereitung für die Offenbarung war, da bin ich immer wieder auf das Danielbuch gelenkt worden. Immer wieder. Und ich merkte, eine intensive Betrachtung, Verarbeitung des Danielbuches ist einfach zwingende Voraussetzung, um die Offenbarung recht zu verstehen. Und wer immer sich mal mit dem Buch der Offenbarung beschäftigen möchte, dem kann ich das also nur sehr wärmstens ans Herz legen: erst das Danielbuch lesen, dann die Offenbarung und von der Offenbarung aus dann wieder zurück ins Danielbuch und dann von mir aus noch einmal die Offenbarung. Dann interpretiert ein Buch das andere und die Aussagen des einen werden verständlich durch das andere. Also wer immer mal in die Offenbarung ran will, und es ist sehr zu empfehlen, Danielbuch gehört einfach dazu, um die Offenbarung recht verstehen zu können. Das große Thema des Danielbuches ist das Spannungsfeld von Weltreich auf der einen und Gottesreich auf der anderen Seite. Im Denken, im Leben und in der Geschichte. In der Geschichte, um einen Durchblick zu haben, was geschieht hier eigentlich? Gibt es da irgendwo noch einen, der regiert? Gibt es da noch einen Plan? Gibt es da noch ein Ziel? Gibt es da noch einen, der eigentlich Chef ist über allem in der Geschichte? Wie kann ich das verstehen? Dann auch im Leben, in den Spannungen, Auseinandersetzungen, wenn man sich fragt, wo ist denn Gott? Warum lässt er das denn alles zu? Warum sieht diese Welt so aus, wie sie ist? Und natürlich im Denken, wenn man versucht, seine eigene Wirklichkeit und diese Welt zu verstehen, dafür brauchen wir den prophetischen Durchblick, wie er uns hier besonders im Buch Daniel gegeben wird. Es ist hochinteressant, dass diese große Perspektive des Danielbuches ausgerechnet an dem Punkt der Geschichte gegeben wird, wo das Gottesvolk Israel als Träger der Verheißungen des Gottesreiches, genau zu dieser Zeit, an dem dieses Volk Israel von dem Weltreich Babylon besiegt, in die Gefangenschaft geführt wird und als eigenständiger Staat verschwindet. Und bitte, das war nicht irgendein Volk, was da verschwunden ist, sondern das war das Volk, das Gott als Träger für alle Verheißungen seines Gottesreiches auf dieser Erde auserwählt hatte. Also dass Israel von dem großen, übermächtigen Weltreich Babylon zerschlagen und in die Gefangenschaft geführt wurde. Das war nicht nur ebenso wie andere geschichtliche Untergänge von anderen Völkern, sondern das war eigentlich ein Angriff auf die sämtlichen Reichsverheißungen Gottes im Kern. Hier ging das Gottesvolk unter und hier gingen eigentlich die Verheißungen unter, die sich von Gott aus mit diesem Volk verknüpften für die ganze Erde. Und von daher handelt es sich hier um viel mehr als nur einen geschichtlichen Tiefschlag. Es war für die Menschen, die auf Gott und seine Verheißungen trauten, ein absoluter Tiefschlag für alles, was an Erwartung und Hoffnung sich an diesen Gott knüpfte. Und genau an diesem absoluten Tiefpunkt ist die Zeit reif für die tiefsten Gottesoffenbarungen des Alten Testamentes über Wesen und Geschichte der Weltreiche und über den Zielpunkt aller Weltgeschichte, die Aufrichtung des Gottesreiches. Und das hat keinen Ausnahmecharakter, sondern das ist bei Gott einfach so. Die größten Offenbarungen Gottes gibt es nicht auf den Höhen unseres Lebens, sondern in der Tiefe. Wo wir mit unseren Händen nichts mehr fassen können, wo eigentlich nichts mehr für den Sieg Gottes spricht, wo es keine Fakten gibt, wo wir noch Hoffnung drauf setzen könnten. Da schenkt Gott die tiefsten Offenbarungen und die weitesten Ausblicke. Wo jede menschliche Hoffnung schwindet, da schenkt Gott uns sein Verheißungswort und lässt uns mit seinen Augen sehen. Und hier formt Gott den Glauben, der sich auf nichts mehr stützt, als allein auf die Verheißung Gottes. Nichts mehr, worauf ich meine Hoffnung begründen könnte. Nichts mehr. Nur noch das Verheißungswort Gottes. Und diesen Glauben möchte Gott in uns immer tiefer und fester formen. Das Buch Daniel ist also, wie auch das Buch der Offenbarung, eigentlich ein Trostbuch für die Verfolgte, für die angefochtenen Menschen Gottes, für das angefochtene Gottesvolk. Und in Anfechtung und Bedrängnis aus tiefen existenziellen Nöten und Fragestellungen heraus wird die Botschaft sowohl des Danielbuches als auch der Offenbarung eigentlich nie besser, tiefer, wirklicher verstanden als eben in solch persönlicher Anfechtung und Bedrängnis. Denn nur dann verstehen wir sie in existenzieller und nicht bloß in intellektueller Betroffenheit. Wo ist Gott? Warum greift er nicht ein? wieso diese scheinbar grenzenlose Macht und Entfaltung des Bösen, wieso diese Ohnmacht und Kleinheit und Schwachheit des Gottesvolkes, sowohl im Alten als auch im Neuen Bund. Das Böse scheint auf der ganzen Linie zu triumphieren und Gott scheint tatenlos zuzusehen. Ohne diese persönliche Dimension der Betroffenheit und Anfechtung, wo uns diese Fragen umtreiben, werden wir die Prophetie des Danielbuches und auch der Offenbarung nicht wirklich verstehen. Interessant ist der Aufbau des Danielbuches und auch hier zeigt sich wieder diese eigentliche Verfasserschaft des Heiligen Geistes, der hinter der Bibel steckt. Selbst im Aufbau des Danielbuches finden wir schon eine Botschaft von Gott. Das Danielbuch ist in zwei große Abschnitte gegliedert. Die ersten 6 Kapitel beschreiben die Geschichte Daniels und die zweiten 6 Kapitel beschreiben die Gesichter Daniels. 6 Kapitel Geschichte Daniels, 6 Kapitel Gesichte Daniels. Und dieser 50-50-Mix ist eben kein Zufall, sondern geistgewirkt. Schon an diesem äußeren Aufbau des Danielbuches soll deutlich werden, prophetische Existenz und prophetische Schau gehören zusammen. Prophetie ist nicht nur eine Sache des Denkens, sondern des Lebens. Es geht bei der Prophetie nicht um das Konsumieren prophetischer Informationen allein, sondern es geht um das von der prophetischen Schau geprägte Leben. Es geht um eine zeugnishafte, prophetische Existenz. Es geht um ein Leben als Propheten Gottes in dieser finsteren und Gott entfremdeten Welt. Also wann immer Sie an das Danielbuch denken, dann denken Sie dran, 6 Kapitel prophetische Existenz, 6 Kapitel prophetische Schau. Beides gehört zusammen. Wir lesen in Johannes 16, Vers 14 einige Aufgaben des Heiligen Geistes, die uns unser Herr beschreibt. Und eine ganz zentrale Aussage des Herrn über den Heiligen Geist lautet: Er wird mich verherrlichen. Er wird mich verherrlichen. Das ist gerade in vielen sehr schwierigen Problemfeldern rund um Verständnis und Erfahrung des Heiligen Geistes heute in unserer Zeit, das nur nebenbei gesagt, auch ein ganz wichtiges Kriterium. Der Heilige Geist zieht die Menschen nie auf sich, stellt sich nie selber in den Mittelpunkt, möchte nie selbst der Gerufene, der Angebetete, der in den Mittelpunkt Gestellte sein. Sondern der Heilige Geist hat nur eine ganz tiefe Leidenschaft, Jesus zu verherrlichen. Das ist die tiefe Leidenschaft des Heiligen Geistes, Jesus zu verherrlichen. Und wir lesen in Offenbarung 19, Vers 10, dass dieser Heilige Geist dort auch als Geist der Prophetie, in einigen Übersetzungen steht Weissagung, aber im Griechischen hier Prophetia, also Prophetie. Der Heilige Geist wird als Geist der Prophetie bezeichnet in Offenbarung 19, Vers 10. Und es ist wichtig, wenn man sich mit prophetischen Themen beschäftigt, zu wissen, dass der Heilige Geist auch als Geist der Prophetie nur ein Ziel hat, nämlich Jesus zu verherrlichen. Und das nur nicht für sich, nur isoliert betrachtet, im Sinne von, da ist Jesus und der wird jetzt ganz schön und groß gemacht, das auch. Aber eben auch in dem Sinne, Jesus zu verherrlichen, indem der Heilige Geist Menschen zur Umkehr und zum Glauben an diesen Jesus ruft. Auch das ist Jesus verherrlichen. Wenn Jesus so groß gemacht wird, dass wir Menschen mit ihm in Beziehung kommen, darum geht's bei diesem Jesus groß machen. Dass Glaube, das Vertrauen, das Gehorsam geweckt wird im Menschen gegenüber diesem Jesus. dem Herrn aller Herren. Und das ist der große Dienst, die große Leidenschaft des Heiligen Geistes, auch als Geist der Prophetie. Und deshalb hat auch unsere Beschäftigung mit prophetischen Themen, wenn sie biblisch, sauber und zielgerichtet sein will, das immer zum Ziel. Jesus zu verherrlichen und Menschen zum Vertrauen und zum Gehorsam gegenüber diesem Herrn zu rufen. Es geht also bei der Prophetie nicht um die Befriedigung menschlicher Neugierde und Sensationslust, die Zeitung von übermorgen heute schon lesen zu können, sondern es geht um die Verherrlichung Jesu und darum, dass wir Menschen diesem Jesus vertrauen und gehorchen. Und deshalb gehören prophetische Existenz und prophetische Schau unlösbar zusammen, ja, sie bedingen einander geradezu. Das eine wird wechselseitig immer wieder zur Voraussetzung des anderen. Die prophetische Schau der Dinge, der prophetische Durchblick und der prophetische Zielblick. Ja, Prophetie ist immer Durchblick durch die Gegenwart und Zielblick auf die Zukunft. Diese prophetische Schau der Dinge, Durchblick und Zielblick, wird doch unser Leben, wenn es denn echter Durchblick, echter Zielblick ist, dann wird das doch unser Leben verändern. Wir bekommen eine andere Einstellung und Beziehung zu den Dingen dieser Welt. Wir werden unser Leben nicht mehr an Dinge verschwenden, die unter dem Gericht Gottes stehen und in Kürze vergehen werden. Der prophetische Durchblick will uns also innerlich lösen. Einmal von dem Glanz, aber auch zum Zweiten von den Ängsten dieser Welt. Und uns zentral auf Jesus und sein kommendes Reich ausrichten. Rainer hat in einer, ich glaube, seiner ersten Predigt hier berichtet von Geschwistern, die unglaublich befangen gewesen sind in dem, was diese Welt und ihr Leben einfach ausmachte. Beruf und Familie und besetzt von den Dingen, die sie hier in diesem Leben geprägt haben. Und dann kam der 11. September. Und ich denke, der 11. September hat, wenn er wirklich geistlich von uns verarbeitet und verstanden worden ist, dann sind nach dem 11. September in unserem Leben einige Dinge passiert. Dann war das ein großer Weckruf. Dann war das die Frage, was in unserem Leben eigentlich uns bisher immer noch so völlig besetzt und wovon Gott uns auch durch diesen Weckruf lösen möchte. Bitte, es ist immer beides. Es ist ein Gelöstwerden von dem Glanz, von dem Faszinierenden, von dem, was uns erfüllen will in dieser Welt. Es ist aber auch ein Gelöstwerden von den Ängsten und den Lasten dieser Welt. Der 11. September hat ja auch viel an Ängsten verstärkt und bewusst gemacht oder ausgelöst. Und prophetischer Durchblick möchte nicht diese Ängste schüren, indem uns immer wieder gezeigt wird, was da nun sogar noch Schlimmeres kommt. Dagegen war der 11. September ja überhaupt nichts gegen das, was noch auf uns wartet. Aber wenn wir den prophetischen Durchblick haben, dann sollen wir hier nicht in Ängsten hineingetrieben werden, sondern dann soll unser Blick auf den, der über allem steht, gerichtet werden. Der uns durchbringt, der uns bewahrt und der uns auch errettet vor dem kommenden Zorn. Es ist aber auch umgekehrt. Unsere prophetische Existenz, unser Leben als von dieser prophetischen Schau geprägte Menschen, wird unser Zeugnis vor der Welt bestätigen und uns in einem unserem weiteren prophetischen Dienst für Gott brauchbar machen. Ich habe mich manchmal gefragt, warum so wenig Mut besteht bei mir und, wenn ich es richtig sehe, auch bei einigen anderen, im zentralen Umfeld des Wohnortes, des Kollegenkreises, Jesus zu bezeugen, zu Jesus einzuladen. Und manchmal denke ich, dass es vielleicht doch daran liegt, dass wir uns das nicht trauen, weil in uns mit einmal so eine gewisse Erinnerung an all die Dinge hochkommt, wo wir nicht gut ausgesehen haben, wo wir kein gutes Zeugnis für unseren Herrn gewesen wären. Und das verschließt uns dann auch den Mund zum Zeugnis. Da müssen wir den Menschen immer wieder sagen, dass wir nicht zu uns einladen und dass auch Christen keine perfekten Menschen sind. Aber worum es mir hier geht, ist einfach, prophetische Existenz bestätigt natürlich das prophetische Zeugnis. Und umgekehrt, eine fehlgeleitete, eben nicht prophetische, sondern fleischliche Existenz, die widerlegt unser prophetisches Zeugnis. Da können wir reden, wie wir wollen. Es hat mal jemand gesagt, das, was du bist, redet lauter als das, was du sprichst. Die prophetische Existenz ist sowohl Wirkung als auch Ursache. Prophetische Existenz ist einerseits Ausfluss der uns von Gott geschenkten Sicht der Dinge, die nun unser Leben prägt. Die prophetische gelebte Existenz ist aber andererseits auch die Voraussetzung für neue und vertiefte Gottesoffenbarungen. Nämlich dann, wenn wir das von Gott Geschaute nun auch tatsächlich in unser Leben umsetzen. Ein ganz wichtiger Satz: unser geistliches Hörvermögen ist abhängig von unserem Gehorsam. Wer auf das Gehörte nicht hört, wird irgendwann nichts mehr von Gott hören und dann auch nichts mehr zu sagen haben. Das ist dieser Zusammenhang von prophetischer Schau, von dem, was Gott uns zeigt, was Gott uns offenbart, wo Gott zu uns spricht, und dem, wie wir leben, wie wir das umsetzen in unsere Existenz. Wer auf das Gehörte nicht hört, wird irgendwann nichts mehr von Gott hören und dann auch nichts mehr zu sagen haben. Nun könnte ja jemand einwenden, mich geht das alles nichts an. Ich bin doch kein Prophet, ich habe keinen Kamelhaarmantel, keinen Rauschebart und die Offenbarung habe ich auch noch nie so richtig verstanden. Endzeitspezialisten sind in unserer Gemeinde ganz andere. Diese Gedanken beruhen auf einem Missverständnis neutestamentlicher Prophetie. In der schon zitierten Stelle, Offenbarung 19, Vers 10, da heißt es: denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Das heißt, der Geist der Prophetie, der Inhalt dessen, was durch diesen Geist der Prophetie an prophetischer Schau geoffenbart wird, und das Zeugnis Jesu sind eins. Der Geist der Prophetie hat Jesus, das Zeugnis von Jesus zum Zentrum, zum Inhalt. Wer Jesus bezeugt, tut dies also im Geist der Prophetie. Alle wahren Zeugen Jesu sind darum im wahrsten Sinne des Wortes Propheten. Wir haben das bisher vielleicht immer ausschließlich unter der Überschrift Evangelisieren verstanden. Aber nach dem Verständnis neutestamentlicher Prophetie ist das sehr wohl auch unter dieser Überschrift des prophetischen Redens, des prophetischen Zeugnisses in dieser Welt einzuordnen. Alle wahren Zeugen Jesu sind darum im wahrsten Sinne des Wortes auch Propheten in dieser Welt. So gesehen ist die gesamte Gemeinde und damit auch jeder einzelne Christ Prophet Gottes an und in dieser Welt. All die fundamentalen Aussagen unseres Zeugnisses von Jesus über Kreuz und Auferstehung, über Vergebung und Errettung, über die Wiederkunft Jesu und das kommende Gericht, all das ist prophetisches Zeugnis an dieser Welt. Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen, der auf seine Pension zugeht, gesprochen, ein sehr schätzenswerter Kollege, und wir hatten gerade Impulsabend in unserer Gemeinde, und kam im Gespräch drauf und er meinte, naja, er gehe ja nun bald auf die Pension zu. Da meinte ich, Mann, na dann wird's ja Zeit, über das nachzudenken, was danach kommt. Und er guckt mich dann etwas entgeistert an und dann kamen wir auf Jesus zu sprechen. Und da habe ich ihm einfach etwas von der Realität, von der Auferstehung Jesu, von dem, was kommt, in ganz schlichten Worten bezeugt. Das ist nicht nur Evangelisieren, das ist prophetisches Zeugnis. Natürlich gibt es in der Gemeinde noch Menschen mit besonderer prophetischer Berufung und Begabung, ganz klar. Sozusagen Prophetie im engeren Sinne gegenüber diesem Verständnis der Prophetie im weiteren Sinne. Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen prophetischen Berufung aller Glieder der Gemeinde. So wie wir unterscheiden zwischen dem persönlichen Zeugnis geben gegenüber anderen Menschen und dieser großen Berufung als Evangelisten. Nicht jeder von uns ist als Evangelist berufen, aber Zeugnis zu geben für Jesus ist jeder von uns berufen und beauftragt. So ist nicht jeder von uns berufen, tiefe prophetische Zusammenhänge der Gemeinde Gottes zu verkündigen und als Prophet im engeren Sinne in der Gemeinde zu wirken. Diese Berufung und Gabe hat nicht jeder. Aber dieses prophetische Zeugnis an der Welt von Jesus auszurichten, in diesem Sinne hat jeder. Und deshalb ist Daniel als Prophet Gottes in Babylon für alle Christen Modell einer prophetischen Existenz heute. Gerade auch in der endzeitlich babylonischen Zuspitzung unserer Tage. Das wollen wir uns nun am ersten Kapitel im Einzelnen noch etwas anschauen. Dieses erste Kapitel im Danielbuch ist von grundlegender Bedeutung für alles Folgende. Ich habe mir erst überlegt, ob ich nun in so einem prophetischen Seminar nicht wirklich nur die Kapitel 2 und 7 und 9 und vielleicht noch andere mache, oder ob ich dieses erste Kapitel hier damit reinnehmen muss. Meistens ist das ja auch sehr bekannt in anderen Zusammenhängen. Aber ich dachte, nein. Gerade weil prophetische Existenz und prophetische Schau so eng zusammenhängen, darf dieses erste Kapitel nicht unterschlagen werden. Es gehört unbedingt hierher. Es ist von grundlegender Bedeutung für alles Folgende. Im ersten Kapitel wird nämlich das Fundament für die prophetische Existenz Daniels gelegt. Hier vollzieht sich die persönliche Weichenstellung für das ganze Leben Daniels. Hier im ersten Kapitel fallen die Grundentscheidungen, die das ganze Leben Daniels prägen werden. Und sehen Sie, im Leben jedes Menschen gibt es solche zentralen Momente, in denen die Weichen für Jahre und Jahrzehnte gestellt werden. Mindestens einmal in jeder Lebensphase, als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener und auch als alter Mensch, stehen wir vor völligen Neuorientierungen unseres Lebens und damit auch vor inneren Grundentscheidungen, die manchmal für lange Zeit unser Leben prägen werden. In jeder neuen Lebensphase müssen wir unser Leben deshalb wieder neu zu Jesus positionieren, unsere neue Lebenssituation auch wieder neu an Jesus ausrichten. Jede neue Lebenssituation muss wieder ganz neu der Herrschaft Jesu unterstellt werden. Denn jede Lebensphase hat ihre ganz eigenen Möglichkeiten und Gefahren. Ich möchte das kurz an einem Beispiel illustrieren. Ich habe mit 15, 16 Jahren Jesus mein Leben übergeben dürfen. Dann lief das eigentlich so sehr, sehr klar. Und dann kam der Abschluss meines Studiums, meine berufliche Integration, die Familie, Beruf, Frau, Kinder, Haus. Mit einmal war mein Leben mit Dingen angefüllt, die waren vorher alle so nicht da. Natürlich hatte ich mich für Jesus klar entschieden, hat sich auch nichts dran geändert. Aber irgendwie war mein Leben in so viele andere Bezüge reingekommen, dass ich mit einmal merkte, hey, hier haben eigentlich die vielen Anforderungen im Rahmen deines Berufes und im Rahmen deiner Familie und die Sache mit deinem Haus, die hat eigentlich Jesus verdrängt von seiner Herrschaftsposition. Irgendwo verdrängt. Und ich habe gemerkt, dass ich in dieser neuen Lebensphase mit anderen Lebensrhythmen und anderen Lebensinhalten mit einmal wieder ganz neu all diese Bereiche zu Jesus positionieren musste. Und in dieser Lebensphase ganz neu Jesus die Herrschaft über meinen Beruf, über meine Familie, über mein Haus, über anzuvertrauen. Ganz neu. Wie das dann in der Weichenstellung zum alten Mensch wird, kann ich aus eigener Erfahrung noch nicht sagen. Aber ich denke, hier gibt es einige, die das auch bestätigen werden, dass sich mit einmal dann völlig wieder Lebensbezüge ändern und man auch hier wieder ganz neu sein Leben ausrichten muss an Jesus, dass auch Jesus auch der Herr unseres Alters wird und wir auch da entsprechend mit Jesus leben. Daniel hat im Alter von wahrscheinlich 12 bis 14 Jahren den völligen Zusammenbruch seines bisherigen Lebens erlebt. Zusammen mit anderen jungen Männern aus jüdischen Adelsgeschlechtern wird er nach Babylon deportiert. Und da müssen wir uns wirklich mal reinversetzen. 12 bis 14 Jahre. Und mit einmal wird da jemand in diesem Alter aus allen schützenden Bezügen der Familie und des Gottesvolkes herausgerissen und mitten in die Weltmetropole seiner Zeit hineingestellt. Hier lebt Daniel nun in einer heidnisch-dämonisch geprägten Umwelt. Alles um ihn rum, was vorher noch an Schutzraum da gewesen sein mag, in Familie und Gottesvolk, all das ist weg. Und er steht mit einmal relativ alleine in einer völlig heidnisch-dämonisch geprägten Umwelt. Und in einer Umwelt, die sich von ihrer prachtvollsten, kulturell hochstehendsten, verführerischsten Seite zeigt. Und Daniel ist schön und klug, aus gutem Hause, darf im Palast leben, auf der Sonnenseite, erhält eine dreijährige Spitzenausbildung mit der Perspektive, zur Elite Babels zu gehören. Eigentlich trägt Daniels Aufenthalt in Babel mehr den Charakter eines zwangsverordneten Auslandsstudiums als den einer Gefangenschaft. Nebukadnezar ging es nicht primär um Geiselhaft, sondern um die Verschmelzung der Eliten seines Reiches zu einer kulturellen Einheit. Hier sollen Weltbürger geformt werden, die in einem Welteinheitsreich Führungsaufgaben übernehmen können. Fängt es jetzt an, bei uns zu klingeln? Merken wir, wie aktuell Daniel ist, auch in seinem Erleben Daniel ist? Dass er mit einmal in einer Umwelt steckt, wo es um die Verschmelzung der Eliten zu einer kulturellen Einheit geht, um die Formung von Weltbürgern, die sich nicht mehr als Juden verstehen, sondern als Weltbürger dieses großen babylonischen Reiches. Nebukadnezar ist denn auch hier prophetisch gesehen mehr als nur der damals herrschende historische König. Nebukadnezar ist ein Typus. Nebukadnezar repräsentiert zum einen die Reiche dieser Welt mit all ihrer Pracht und Herrlichkeit. Nebukadnezar repräsentiert darüber hinaus aber den letzten Weltherrscher in seinem Welteinheitsreich, nämlich den Antichristen. Nebukadnezar repräsentiert in diesen Bezügen den Antichristen. Und hinter diesem Antichristen stehend, sozusagen in der transzendenten Verlängerung, repräsentiert Nebukadnezar sogar Satan selbst. Den Fürsten, den Herrn dieser Welt. Das ist Nebukadnezar. in seiner prophetisch-typologischen Bedeutung. Daniel hingegen repräsentiert auch viel mehr als nur sich selbst. Er repräsentiert den an Gott gebundenen Menschen in seiner prophetischen Existenz mitten in einer antichristlich geprägten Welt. Das Spannungsfeld Weltreich-Gottesreich wird hier also prophetisch an den Personen Daniels und Nebukadnezars festgemacht. Und wir? Wir haben die Wahl, an welchem Modell wir unser Leben orientieren wollen. Die erste Strategie dieser prophetischen Dreierkette, Nebukadnezar, Antichrist, Satan. Ja, das ist für mich jetzt typologisch eine Dreierkette. Nebukadnezar, Antichrist, Satan. Dargestellt von Nebukadnezar. Die erste Strategie dieser prophetischen Dreierkette besteht nicht in Verfolgung. Das kommt noch. Sie erinnern sich an die Geschichte von den Freunden Daniels im Feuerofen. Auch mit ganz großen, den Text musste ich leider opfern, das kriege ich nicht mehr hin. Aber ganz große Bezüge rein in dieses letzte antichristliche Reich mit diesen drei Freunden im Feuerofen. Also die Verfolgung, die kommt auch. Aber das erste, die erste Strategie hier, dieser Dreierkette, besteht nicht in Verfolgung, sondern in Verführung. Nicht in Ausgrenzung, sondern in Angleichung. Die Unfreiheit unter Nebukadnezar in Babel wird eigentlich kaum als solche Unfreiheit wahrgenommen. Die haben damals eigentlich kaum gemerkt, dass sie Gefangene waren. Daniel stehen alle Möglichkeiten offen, von denen wir uns das nur erträumen würden als junge Menschen. Daniel muss sich nur einfügen. Er muss sich nur an die Spielregeln halten. Er muss sich nur hineinnehmen lassen und nicht stur, fanatisch sich abgrenzen. Ein bisschen hineinnehmen lassen. Das alles wird symbolisch dargestellt in der Namensänderung, die an Daniel und seinen drei Freunden vollzogen wird. Daniel, der Name Daniel heißt übersetzt, Gott ist mein Richter. Liegt mir natürlich sehr nahe, so ein Name. Gott ist mein Richter. Gott ist es, der mir Recht verschafft. Das heißt Daniel. Gott ist mein Richter. Gott ist es, der mir Recht verschafft. Und dieser Daniel wird nun umbenannt in den Namen Belsazar. Und Belsazar heißt übersetzt Fürst des Bel. Bel war eine babylonische Gottheit und Bel heißt übersetzt Verwirrer. Verwirrer. Und wer denkt hier nicht an die griechische Bezeichnung für den Teufel? Diabolos, der Durcheinanderwerfer. Und da merken wir, dass man diesen Namen Belsazar hintergründig übersetzen könnte mit Fürst des Teufels. Aber wir verstehen, hintergründig, nicht vordergründig. Wir sehen, Name ist hier Programm. Der Name steht für einen Lebensentwurf, für ein Lebensprogramm. Hier stehen zwei Wege. Zwei Lebensentwürfe vor Daniel. Er kann als ein Fürst des Bel Karriere machen und Ansehen gewinnen. Er hätte ja seinem Gott nicht gleich absagen müssen. Das hätte niemand verlangt. Die waren sehr tolerant. Er hätte den Glauben an seinen Gott mitmachen, weiter mit sich führen können, kein Problem. Aber eben nicht in dieser Absolutheit. Nicht in dieser alle anderen verwerfenden Konsequenz, nicht in dieser Intoleranz. Komm rein, Daniel, komm rein mit deinem Glauben als Gott, du bist willkommen, aber bitte sage nicht alle anderen, das wäre nicht in Ordnung. Sage bitte nicht nur dieser Gott, sage bitte nicht nur die Bibel, sondern komm rein, bring's mit, wir wollen gerne auch die Bereicherung von dir mit aufnehmen, Aber lass uns das alles zu einem großen Ganzen zusammenformen. Nur das hätte man von Daniel verlangt, nicht mehr. Nur ein paar kleine, unbedeutende Kompromisse. Nur ein bisschen Humanismus, ein bisschen Toleranz. Doch hinter dem Beel verbirgt sich der Teufel selbst und will nach dem Leben Daniels greifen. So sehen wir es im Paradies, wo der Teufel ja auch nicht offen als Teufel auf Eva zutritt, sondern er verbirgt sich hinter dem schönsten aller damaligen Geschöpfe, hinter der Schlange. Dahinter versteckt sich der Teufel, benutzt diese Schlange und versucht durch die Schlange an Eva ranzukommen. Das sehen wir auch in der Versuchungsgeschichte Jesu, wo der Teufel sich sogar hinter bestimmten Bibelworten versteckt. Das ist ja nun das Letzte. Sich hinter Bibelworten zu verstecken und zu versuchen, mit Bibelworten in den Abfall von Gott zu ziehen. Es ist überaus wichtig, dass wir hinter den vordergründigen Angeboten, hinter Personen, die auf unser Leben zukommen, die uns Dinge anbieten, die nach unserem Leben greifen und sogar hinter einigen Theologien Satan selbst zu entdecken, der sich tarnt, der sich versteckt, der so nach unserem Leben greift und nicht am Vordergründigen hängen zu bleiben. Ich denke auch immer an dieses harte Wort Jesu, wo Petrus kommt, Jesus weiß, sein Auftrag geht ans Kreuz. Und das sagt er den Jüngern. Dann kommt Petrus mit gut gemeintem Wort: Das widerfahre dir nur nicht. Ganz liebevoll, so wie wir auch einander so gerne schwere Wege ersparen möchten. Und Jesus sagt: Weiche hinter mich, Satan. Das war doch Petrus, war doch nicht Satan. Wie kann man denn so reden mit diesem liebevoll meinenden Petrus? Jesus hat nicht Petrus runtergeputzt. Jesus hat durch diese klare Aussage aufgedeckt, prophetisch aufgedeckt: Petrus, du wirst gerade benutzt als Instrument Satans. Hinter dir steht ein anderer, der dich vorschiebt und der durch dich versucht, mich von meinem klar von Gott vorgegebenen Ziel abzubringen. Da kann also sogar ein Petrus zum Instrument des Widerwirkers werden, um nach dem Leben zu greifen und es abzulenken von dem Willen und Ziel Gottes. Und das ist eben auch prophetischer Geist, zu erkennen, dass sich hinter einem Menschen, hinter einer verführerischen, vielleicht beruflichen, persönlichen, partnerschaftlichen oder sonst welcher Situation Satan verbirgt, nach meinem Leben greift, so wie er sich damals dem Daniel gegenüber verborgen hat, mit vielen großen Angeboten, um Daniel reinzuziehen in seinen Bereich. Doch trotz der aufgezwungenen Namensänderung in Vers 7 des Kapitel 1 wird Daniel schon ab Vers 8 und das ganze Buch hindurch weiter immer wieder Daniel genannt. Die benennen ihn um Belsatzar, und aber wenn dann die Geschichte Daniel, Daniel, Daniel immer wieder. Das heißt, seine Identität und sein Lebensprogramm blieb ausgedrückt in den Worten: Gott ist mein Richter. Gott ist es, der mir Recht verschafft. An diesem Gott bleibt Daniel mit seiner ganzen Person gebunden, mitten in Babylon. Gebunden an Gott im Vertrauen, das drückt sich aus in dem Wort: Gott ist es, der mir Recht verschafft. Das heißt, Hier kann ich mich mit meinem ganzen Leben mitten in Babylon, mitten in Anfechtungen, in Verfolgung, in Verleumdungen, in allen Spannungen, mache ich mich fest an diesem Gott ist es, der mir Recht verschafft. Da muss ich es mir nicht mehr zwangsweise verschaffen. Ich muss mich nicht mehr behaupten. Ich muss mich nicht verteidigen, rechtfertigen, ins Recht setzen. Gott ist es, der mir Recht verschafft. Daniel, Vertrauen. Gott kümmert sich um mein Leben. Diese Bindung geschieht aber nicht nur im Vertrauen, sie geschieht eben auch im Gehorsam. Das ist diese zweite Namensbedeutung. Gott ist mein Richter. Gott ist also nicht nur der, der mir Recht verschafft, sondern Gott ist auch mein Richter. Das heißt, vor ihm habe ich mein Leben einmal zu verantworten. Und das wirkt sich aus, heute schon, im Gehorsam gegen ihn. Wir sehen also, Daniel, der Name Daniel, ist ein Lebensprogramm. Man kann heute viele Computerprogramme erwerben mit den verschiedensten Namen. Daniel ist ein Lebensprogramm. Und die Frage steht im Raum, ob auch unser ganz persönliches Lebensprogramm mit dem Namen Daniel zusammengefasst werden könnte. Namen spielen in der Bibel im Übrigen eine große Rolle. Es werden etliche Menschen von Gott umbenannt. Und es heißt einmal im Propheten, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also wenn wir immer manchmal, also ich habe dann immer so ein Problem, oh, das Gesicht kenne ich, aber wie war der Name? Das ist bei Gott ganz anders. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott kennt jeden ganz individuell mit Namen. Und Namen steht für Individualität, für das ganze Leben eines Individuums. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und wir werden einmal, und da sind wir wieder bei den 7 Sendschreiben, einen neuen Namen erhalten. Wir lesen das in Offenbarung 2, Vers 17. Auch wieder eine Überwinderverheißung. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Also jeder Überwinder heute, jeder Überwinder in der Versuchungs- und Anfechtungssituation Babylon, damals wie heute, jeder Überwinder bekommt diese Verheißung, dass der Herr ihm einen neuen Namen geben wird. Einen neuen Namen als Ausdruck für die neue Existenz und das neue Programm seines Lebens. Daniel hat hier eine ganz wichtige Grundentscheidung getroffen, die auch für uns und unser Leben von großer Bedeutung ist. Wir lesen in Daniel 1, Vers 8, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen, und er erbat sich von dem Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Es geht Daniel damals darum, sich auch am Königshof nach den Speisevorschriften Gottes ernähren zu können und nicht unter Verstoß gegen das göttliche Gesetz an der für einen Juden unreinen Tafelkost des Königs teilhaben zu müssen. Nun, für uns Christen als Gläubige des neuen Bundes gelten die Speisevorschriften des Gesetzes nicht mehr. Ganz eindeutig bezeugt Paulus das in Kolosser 2, 16 bis 23, und in Römer 14, 1 bis 18. Also es gibt heute keinen geistlichen Speiseplan mehr. Aber auch für uns heute gibt es in übertragenem Sinne vieles von der Tafelkost dieser Welt, möchte ich es einmal nennen. was im Widerspruch zum Wort und zum Willen unseres Gottes steht. Erwarten Sie jetzt bitte von mir keine Liste. Aber ein Entscheidungskriterium nennt unser Text doch. In Vers 8 heißt es, Daniel erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Das ist das Schlüsselwort. Unrein. Reinheit bzw. Unreinheit ist nach dem Alten Testament der Zustand, an dem sich entscheidet, ob der Mensch vor Gott erscheinen kann. Sei es im Gottesdienst zu kultischer Handlung und Opfer oder sei es zu persönlicher Begegnung mit Gott. Ganz viele Bibelstellen gibt es dafür. Es geht also bei der Verunreinigung unseres Lebens um eine Störung unserer Gottesbeziehung. Unreinheit in diesem Sinne ist eine Störung der Gottesbeziehung. Wir verlieren durch Verunreinigung unseres Lebens nicht unseren Stand als Kinder Gottes, aber unsere Beziehung zu Gott wird gestört, getrübt, geschwächt. Durch den Konsum bestimmter Angebote dieser Welt können wir unseren Geist, unsere Seele oder auch unseren Leib beflecken und den Heiligen Geist in uns dämpfen. Wir merken das daran, dass wir uns anschließend merkwürdig entleert fühlen und die Intensität unserer Gottesbeziehung merklich geschwächt wird. Wir lesen in 2. Korinther 7, Vers 1, da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte. Paulus hat vorher ganz riesig die Verheißung aufgezogen, Söhne und Töchter Gottes sein zu können. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Es gibt also eine Befleckung des Fleisches, es gibt eine Befleckung des Geistes, sagt Paulus hier. Und er denkt gerade von den Verheißungen aus, weil wir in diesem riesigen, großartigen Stand vor Gott sein dürfen. Söhne und Töchter Gottes, so wie ich das in meinem Thema über Heilsplan Gottes dargestellt habe. Die Ersten sind, seit der Zeugung des Sohnes vor aller Zeit, sind wir die Ersten, die Gott zeugt zu seinen Söhnen und Töchtern. Dieser riesige Gnadenstand, dieses Vorrecht, diese Verheißungen sollen die Konsequenz haben, dass wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Sehen Sie, wir können es uns im endzeitlichen Gefälle unserer Zeit, und das merken wir doch deutlich, wir leben im endzeitlichen Gefälle unserer Zeit. Das wird immer schneller, immer herber. In der Anbahnung des letzten antichristlichen Weltreiches können wir es uns einfach nicht mehr erlauben, dass unsere Gottesbeziehung permanent durch die Tafelkost dieser Welt gestört und geschwächt wird. Wir brauchen eine gereinigte, wir brauchen eine von allem Ballast befreite Gottesbeziehung, um in diesem Kampf der Welten, und das ist es wirklich, um in diesem Kampf der Welten nicht verführt und unbrauchbar zu werden. Und hier bedarf es bestimmter Grundentscheidungen. Daniel hat sie getroffen. Von Daniel lesen wir, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs unrein zu machen. Das war eine Grundentscheidung. Da ist Daniel nicht einfach so reingestolpert. Hat nicht gesagt, na schauen wir mal, wie es wird und mal sehen, wie Gott eingreift und mal sehen, wie sich's entwickelt. Schauen wir mal. Das war eine Entscheidung, die hat Daniel gestaltend in seinem Leben getroffen. Und von Barnabas heißt es einmal in Apostelgeschichte 11, Vers 23, dass er die Gläubigen, als er abreiste, alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Herzensentschlüsse, Entscheidungen stehen also nicht nur am Anfang des Lebens mit Gott, bei der Bekehrung. Auch als entschiedene Christen müssen wir immer wieder neu Entscheidungen treffen, damit aus entschiedenen Christen keine unentschiedenen Christen werden. Es gibt bestimmte Punkte unseres Lebens, da wissen wir genau, hier müssen wir eine Entscheidung treffen. Das hat Gott uns gezeigt. Es ist wie so eine Schwelle. Und wir stehen davor, drücken uns rum, bitten vielleicht, oh Herr, trag mich rüber über diese Schwelle. Mach irgendetwas. Ich habe mit einem Menschen gesprochen, der wusste, dass ihn sein Beruf über die Maßen blockiert für alles andere und dass er Entscheidungen treffen muss. Und er sagt mir mit brechendem Blick, eigentlich wünsche ich mir, dass Gott mir einen Herzinfarkt schenkt und mich flachlegt. Ja? Kennen wir vielleicht auch. Gibt Situationen, da bringen wir das nicht auf. Und dann wünschen wir uns, Herr, lang zu. Ich kann es nicht. Manchmal tut es Gott. Manchmal tut es nicht. Im Regelfall tut er nicht, wozu er uns auffordert, dass wir es tun sollen. Es geht um Grundentscheidungen. Und erst, wenn wir an diesen bestimmten Punkten unseres Lebens die Schwelle der Entscheidungslosigkeit endlich überschreiten und es durchringen, dann wird Gott auch in unserem Leben wieder ganz neu und wunderbar handeln, so wie er es damals bei Gott tat. Dann erleben wir ihn wieder als den auch in unserem Leben handelnden Gott. Denn eins bezeugt dieses erste Kapitel des Danielbuches klar, und damit möchte ich dann auch schließen. In allem, was geschieht, ist und bleibt Gott der eigentlich Handelnde. Dreimal habe ich mir in diesem ersten Kapitel das Wort gab unterstrichen. Im zweiten Vers, da heißt es, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in die Hand Nebukadnezars und auch noch einen Teil der Geräte Gottes. In Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Und in Vers 17. Und diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Da sind wir wieder beim Anfang. Es wird regiert. Gott sitzt im Regiment. Auch in den Konstellationen, die scheinbar so aussehen, als wenn die andere Seite obsiegt. Fragen Sie doch mal jemand im Volk Israel, ob sie das als ein besonderes Gotteswirken empfunden haben, dass Israel da von Nebukadnezar besiegt und in die Gefangenschaft geführt worden ist. Fragen Sie doch mal die Priester im Tempel, ob sie Gott darüber gepriesen und Gott erkannt haben darin, dass da Geräte aus diesem heiligen Tempel Gottes weggeschafft worden sind nach Babylon. Das ist doch die Abwesenheit Gottes, die sich hier dokumentiert. Es ist nicht die Abwesenheit Gottes. Es ist die Verborgenheit Gottes. Den menschlichen, religiösen Vorstellungen entspricht das überhaupt nicht. Und trotzdem, und der Herr gab. Im Richterbuch lesen wir das permanent. Der Herr erweckte ihn Feinde und der Herr gab sie in die Hand von dem und dem und dem und erweckte dann wieder Retter. Und das kann auch in unserem persönlichen Leben so laufen. Wenn wir in eine bestimmte Pleite gegeben werden, wenn wir in die Herrschaft einer bestimmten Sünde mit einmal gegeben werden, das kann Gott tun. Gibt uns in die Hand einer bestimmten Situation, Sache, Sünde. Dann aber auch, Gott gab Daniel Gnade vor dem Obersten der Hofbeamten. Wir sind doch oft scheinbar in der Hand von Menschen. Als ich da vor der Prüfungskommission stand, bei meinem Staatsexamen, oder wenn jemand anders vor mir steht als seinem Richter, wenn Sie stehen vor einem Vorgesetzten, da sind wir manchmal in die Hand von Menschen gegeben, in schwierigen Situationen. Und dann denken Sie an Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Das kann Gott tun. Wirken an Menschenherzen. Uns Gnade schenken, auch in den Augen von Menschen, die in einer Situation über uns zu entscheiden haben. Und dann für die Menschen, die sich nun klar auf die Seite Gottes stellen, da heißt es hier von 4 jungen Männern, die ihre Karriere drangaben um des Gehorsams gegen Gott. Die sagten, okay, dann ist das eben nichts mit diesem glänzenden Aufstieg in Babylon. Was macht Gott da? Gott gab diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit. Die haben Karriere gemacht in Babylon. Nicht zu knapp. Aber sie haben diese Karriere nicht erkauft durch Kompromisse und Halbheiten Gott gegenüber. Sie haben sie nicht erkauft durch Angleichung und Assimilation. Sie haben sie nicht erkauft durch Ungehorsam und Gott zurückstellen. Sie sind klaren Kurs mit Gott in Babylon gefahren. Und dann hat Gott in diesem Fall diesen 4 jungen Menschen dann sogar die Weisheit und Gnade gegeben, dass sie bestimmte Positionen in diesem Staat bekleiden durften. Auch das kann Gott tun und wirken. Gott bleibt der eigentlich Handelnde. Ich möchte schließen noch einmal mit dieser dringlichen Bitte. Gerade in der Anbahnung des letzten antichristlichen Weltreiches, wo alle Vorbereitungen des Satans heute auf Hochtouren laufen und alle antichristlichen Weichen heute gestellt werden, gerade heute ist es so wichtig, dass wir Christen aus dem Schlaf aufwachen, uns nicht länger an der Tafelkost dieser Welt verunreinigen und schwächen, nicht länger das Belsatzer-Programm leben, sondern uns in Konzentration aller Kräfte auf diese letzte große Auseinandersetzung von Weltreich und Gottesreich vorbereiten. Amen.